Müssen wir ganz kurz Luft reinlassen, bevor wir hier vorne zusammenklappt. Das ist unglaublich. Notfalls machen wir das Mikrofon ein bisschen leiser. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe ja nicht oft hier vorne. Meistens, wenn wir den Gemeindeunterricht abschließen. Und ich habe heute Morgen so durch die Reihen geguckt und habe festgestellt, dass von allen Jugendlichen oder von allen Gruppen, die ich jemals hier verabschiedet habe, mindestens einer da ist. Von der ältesten Gruppe, Lisette, habe ich gesehen, dann Matze, Daniel habe ich gesehen, die Svenja, die Christina, ja. Also es ist schon recht spannend, so im Laufe der Zeit einfach zu erleben, dass so viele Jugendliche einfach durch deine Hände gehen und du siehst sie nochmal ab und zu im Gottesdienst. Also ganz so schlimm kann es dann doch nicht gewesen sein. Und es ist auch immer wieder spannend, wenn wir so am Ende des Gemeindeunterrichts stehen, was sollen wir denn für ein Thema hier sonntags aufgreifen? Und so zum Ende hin war hier das Thema Erlösung. Erlösung wahrscheinlich, weil die Jungs und Mädels einfach froh sind, jetzt sonntags auch mal ausschlafen zu können, nicht den Zwang haben zu müssen, bis auf 10 Ausnahmen im Gemeindeunterricht teilnehmen zu müssen. Aber das ist natürlich ein Punkt von Erlösung. Und ich habe mir so überlegt, es gibt ja noch viel mehr, was erlöst ist und was Erlöse einfach so in sich hat. Es gibt auch in der Wirtschaft Erlöse, ja. In der Wirtschaft freut man sich, wenn man irgendein Gut hingibt, eine Ware hingibt, dann eine Menge Geld dafür kriegt, das ist ein Erlös. Und je höher der Erlös ist, umso mehr ist die Freude, umso größer ist die Freude, so ähnlich wie bei den Gemeindeunterrichtlern. Die waren jetzt 2 Jahre, die nächsten machen 3. Einfach um die Erlösung noch mehr feiern zu können. Ja. Aber wenn wir hier vorne stehen und im Gottesdienst über Erlösung reden, dann ist es immer etwas, was auch etwas Persönliches ist, was uns angeht. Und ich glaube, jeder von uns hat so den einen oder anderen Wunsch, wo er sagt, ach, da wäre ich ganz gern erlöst. Auf einer Abiturfeier, ja, das war so richtig erlösend zu sehen, wie die einzelnen Schüler ihr Zeugnis entgegengenommen hatten und nicht mehr Schüler waren, sondern jetzt junge Erwachsene, die ihren Lebensweg einfach jetzt auch selbstbestimmt gehen müssen. Für wieder andere ist es wichtig, die Erlösung vielleicht von der Familie zu haben, zu Hause auszuziehen. Ja. Wenn ich so an mich denke, ich habe so einen persönlichen Wunsch, ich wäre ganz gerne erlöst von meinem Projektleiter. Ja, und wenn man ich kenne noch mehr, gell? Und wenn man so durch die einzelnen oder jeden einzelnen fragen würde, denke ich, würden wir noch viel, viel mehr finden, wo wir einfach sagen, da wären wir gerne von erlöst. Und wenn wir so viele Wünsche haben, erlöst zu sein, dann frage ich mich jetzt natürlich, wie können wir Christen überhaupt behaupten, dass wir erlöst sind? Ich denke, dass mit der Erlösung ist es ähnlich wie mit vielen anderen Dingen, die wir in unserem Gemeindeleben oder Ausdrücken, die wir in unserem Gemeindeleben nutzen. Vieles verkommt langsam so zu einer Floskel, das benutzen wir einfach. Ja? Wenn ich jetzt fragen würde, was ist für dich Erlösung, denke ich, werden wir auch viele verschiedene Antworten bekommen. Und ganz deutlich hat mir das die Augen geöffnet, als wir auf der Gemeindefreizeit waren und hatten diesen tollen Fragebogen, wo drauf stand, so ähnlich wie es die Anna Janina aus dem Gemeindeunterricht kennt, was glauben wir denn, was sind denn die Grundwahrheiten unseres Glaubens, wo wir einfach merken, dass wir vieles zwar in die Jugendlichen portieren oder überhaupt in die Gemeinde portieren, aber vieles scheinbar gar nicht mehr so ohne weiteres ankommt. Ja, stellt sich die Frage natürlich, von was sollen wir überhaupt erlöst werden? Und da gibt uns die Bibel ja ziemlich eindeutig Antwort. Ich habe aus Offenbarung 1, Vers 5 rausgezogen. Das ist einer von vielen Versen. Ich könnte zig andere Versen rausnehmen. Aber es war so einer, der mir so nochmal so ins Auge gestochen ist. Und dort steht, und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene unter den Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Jetzt haben wir heute Morgen auch schon gehört von 10 Geboten und so weiter. Und ich glaube, wenn wir hier jetzt auch reingehen würden, würden fragen, was versteht ihr denn unter Sünden? Dann kommt, und glaubt mir, das habe ich probiert, auch in unserer Gemeinde oft der Spruch, naja, wenn wir gegen die 10 Gebote verstoßen. Manch einer kriegt noch die Kurve und sagt vielleicht noch, naja, wenn wir gegen das höchste Gebot verstoßen, was uns Christus mitgegeben hat, nämlich, dass wir Gott, den Vater, nicht von ganzem Herzen suchen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und unseren Nächsten nicht lieben wie uns selbst. Aber auch dort muss ich sagen, ist es letztendlich auch nur wieder eine Floskel, die wir dort benutzen. Warum werden wir hier nicht konkret und sagen, ich habe hier etwas verschwiegen, was mir einen Vorteil gebracht hat. Ich habe vielleicht hier ein Stück weit sogar betrogen, ja, gelogen. Und ich denke, da gibt es viele, viele Dinge, die wir auf dem Kerbholz haben, die wir einfach so auch sagen könnten, was Sünden sind. Also richtig die Sünden auch benennen. Ja. Interessant ist, wir werden ja nicht als Sünder geboren. Wir werden zwar in die Sünde hineingeboren, aber ich habe mir das nochmal gut überlegt. Wenn ich jetzt so gerade den Luca heute Morgen gesehen habe und dann vielleicht dorthin den Ruben, die kleinen Babys, die in unserer Gemeinde geboren sind, wenn du zu denen hingehen würdest und würdest sagen, du bist ein Sünder, ja, dann muss man froh sein, dass sie nicht antworten können. Ja. Wahrscheinlich würden sie uns sonst was an den Kopf werfen. Vielleicht wäre das die erste Sünde dann. Ja. Wie kam so ein Baby, dem kann man ja nicht sagen, du bist ein Sünder. Oder ist in die Sünde, ist sündig auf die Welt gekommen. Ja. Wo kommt denn die Sünde her? Im 1. Petrus 1, Vers 18 habe ich dazu gefunden, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Und dort habe ich jetzt so auch für mich wahrgenommen, was hat es denn in unserem Leben zu tun oder was hat es mit unserem Leben zu tun? Das hat damit zu tun, dass wir irgendwo Vorbilder haben. Vorbilder schon in unserer Familie. Hier wird auf die Väter verwiesen, aber man könnte genauso gut auf die Mütter verweisen oder auf enge Verwandte, die mit im Haus wohnen, Omas, Opas, denke ich da dran, ja? denen wir letztendlich alles, allen irgendwie nacheifern. Und erwächst da nicht in uns auch so ein Stück weit die Angst, sind wir gute Vorbilder, sind wir richtige Vorbilder? Welche Werte geben wir noch weiter? Welche Werte leben wir? Teilweise muss man sagen, gibt es ja heute keine intakten Familien mehr. Manche Familien bestehen nur noch aus Vater oder Mutter und Kind. Ja? Und viele Familien sind so zerrüttet, dass sogar die Kinder aus den Familien herausgenommen werden müssen. Dann die Freunde. Freunde darf man nicht unterschätzen. Es war immer schon so, dass man gesagt hat, klar, irgendwo ist das Alter, wo die Freunde mehr Einfluss haben als die Eltern. Aber auch die sind Vorbilder. Und gerade in unserer Zeit, und ich denke da an den Wandel im ganzen Schulumfeld, wo unsere Kinder eigentlich nur noch eingespannt sind von montags bis freitags, ich weiß nicht, in welcher Familie noch normal zu Abend gegessen wird, gemeinsam, wer es überhaupt noch schafft, wenn er mehrere Kinder hat, die alle irgendwo in Darmstadt in der Schule sind, dass dann noch gemeinsam zu Abend gegessen werden kann. Dort haben die Freunde mit Sicherheit einen höheren Einfluss als die Familie. Und letztendlich, und jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, und jetzt müssen die Gemeindeältesten weghören, ist natürlich auch so ein Stück weit Vorbild, was leben wir in unseren Gemeinden vor. Ja? Habt gehört, unsere Jugendlichen, die wir aus dem Gemeindeunterricht entlassen haben, halten wir alle an, irgendwo in der Gemeinde mitzuarbeiten. Ich denke, das ist gut und wichtig, dass man irgendwo sich einer Gruppe anschließt, dass keiner verloren geht. Dass Leute da sind, die einfach ein offenes Ohr für dich haben und merken, wenn du irgendwo Probleme hast. Aber man muss auf die Motivation achten. Es kann keiner arbeiten, um vor Gott gerecht zu werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, den haben wir genug herausgestellt, wenn ich darüber gucke. Ja, nicht, dass ihr meint, ihr könnt da euch freikaufen, habt ihr keine Chance. Ja, aber Vorbild sein ist das eine, das andere ist das Nachahmen. Eingeübtes Verhalten, was man über Jahre hinweg sich angeeignet hat, über Jahrzehnte hinweg angeeignet hat, das legt man nicht automatisch ab, auch wenn man Christ ist. Und das ist hoffentlich, was auch bei uns im Gemeindeunterricht gut rübergekommen ist. Wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen immer noch Fehler machen und sind trotzdem von Gott geliebt. Unsere schlechten Gewohnheiten sind trotz allem änderbar. Und dazu haben wir in dieser Gemeinde sehr, sehr viele Gruppen. Und ich denke, ihr habt euch hier in die verschiedensten Gruppen eingebracht. Und ich hoffe dann einfach nur, dass die einzelnen Leiter dort auch immer wieder ein Gespür dafür haben, euch nachzugehen und zu fragen, wie es euch geht, was ihr tut. Ja, und letztendlich kann man die Verhaltensmuster, die man einübt, auch im härtesten Fall in der Seelsorge einfach zu Gott bringen. Und jetzt stellt sich die nächste Frage: Sind wir denn tatsächlich erlöst, wenn wir so viel Zeugs mit uns rumschleppen? Ja, auch dort gibt es Antworten in der Bibel massig. Ich habe einen rausgesucht für euch aus Römer 7. Die Verse 21 bis 25, und ich glaube, das sind Verse, die jedem Sünder wirklich gut tun. Da schreibt nämlich der Paulus: Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe, und macht mich zu einem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit oder erlöst. Also die Sicherheit haben wir, in Christus sind wir erlöst. Wer Christus nachfolgt, ist erlöst. Egal, was wir für Probleme noch mit uns rumschleppen, wo wir denken, wir müssten noch erlöst werden von, und was uns einfach Sorgen und Ängste macht. Fehler machen wir alle. Aber ich habe bei meinen Recherchen auch etwas gefunden, was mich dann doch etwas stutzig gemacht hat. Und zwar war das im Epheser 4, der Vers 30. Dort steht: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Wenn wir erlöst sind, wieso gibt es dann noch einen Tag der Erlösung? Dieser Tag der Erlösung wird in Matthäus 24 so beschrieben, dass zwei Männer auf dem Feld arbeiten, der eine wird entrückt, der andere arbeitet weiter. Zwei Frauen stehen an einem Mühlstein, die eine wird entrückt, die andere arbeitet weiter. Heißt das jetzt, dass wir dann erst später erlöst sind, dass wir die Erlösung, die wir schon zugesagt bekommen haben, doch nicht haben? Ich glaube, das oder dieser Vers ist für uns eine Warnung davor, an Gott nicht festzuhalten. Wir sollten an Gott festhalten. Und wir haben einfach so erlebt, wir sind ja sehr spät Christ geworden, ich war schon über 30, als ich mich bekehrt habe. Und wir haben erlebt, dass sehr viele gute Freunde und Begleiter aus dieser ersten Zeit, die uns den Weg gewiesen haben, dass die heute nicht mehr an Christus festhalten können, aus den verschiedensten Gründen nicht. Enttäuschung, ja, vielleicht auch falsche Erwartungen, und die einfach so mit dem christlichen Glauben abgeschlossen haben. Und ich glaube, das ist genau die Gefahr, in der wir stehen. Und das ist auch das, was damit gemeint ist. Wir müssen durchhalten bis zum Tag der Erlösung, dass wir endgültig erlöst sind. Aber wir müssen an Gott festhalten, dass wir dort gerettet sind. Das sind so die zwei Punkte, die ich einfach so zusammenfassen möchte. Es gibt so den Punkt der persönlichen Erlösung, und da dürfen wir fest darauf bauen, dass das, was Jesus gesagt hat, dass das für uns alle gilt. Wer an Jesus glaubt und seinen Namen anruft, der ist erlöst. Ja, egal, was wir mit uns rumschleppen, aber dass wir trotz allem festhalten sollen an Gott, damit wir den Tag der Erlösung dann feiern können mit ihm zusammen. Amen.